Es ist mal wieder an der Zeit, Danke an euch zu sagen. Wir haben aktuell Folge für Folge einen neuen Rekord an Hörerzahlen und Downloads. Für eure treue Unterstützung haben wir uns etwas Besonderes für euch ausgedacht. Ab sofort bekommt ihr 10% Rabatt auf alles im Shop. Dafür müsst ihr bei eurer Bestellung bei sunday.de einfach den Code NILSPOD10 eingeben. Das schreibt sich NILSPOD10, alles groß geschrieben. Und ihr spart damit direkt. Aber Achtung, der Code ist nur für kurze Zeit gültig. Also nichts wie los und sichert euch eure Lieblingsprodukte. Bundles sind leider ausgeschlossen, aber alles andere gibt's für euch Hellsweisen jetzt zum Sonderpreis. Den Code NILSPOD10 einfach beim Checkout eingeben und sich auf die Produkte von Sunday freuen. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen und natürlich beim Zuhören der Folge.
Ich mache ja viel ganzheitliche Betrachtung von Anti-Aging. Also meine Kundin kommt ja nicht nur mit einem Hautproblem. Und am Ende stelle ich aber dann fest, okay, sie essen zu viel Zucker, sind komplett verzuckert, sie haben Leaky Gut, ja, die Nährstoffe werden nicht aufgenommen und noch zu wenig Östrogen. Weißt du, da kann ich von außen cremen, wie ich will. Da wird die nie gut aussehen. Das heißt, da muss man schon echt auch ein bisschen ganzheitlicher denken in der modernen Anti-Aging-Medizin. Und eben auch Dermatologie.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Strahlende Gesundheit ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis der richtigen Pflege, gezielten Nährstoffzufuhr und einem bewussten Lebensstil. Gerade wenn es um Hautalterung und Langlebigkeit spielen, Wirkstoffe wie Retinol und essentielle Mikronährstoffe eine entscheidende Rolle. Dr. Miriam Rehbein ist Dermatologin, Gründerin der Dr. Me Medical Skincare und eine echte Expertin, wenn es um innovative Hautpflege und wissenschaftlich fundierte Anti-Aging-Strategien geht. Mit ihren langjährigen Erfahrungen in der Dermatologie und ihrem tiefen Verständnis für Wirkstoffe wie Retinol hat sie eine Hautpflegelinie entwickelt, welche die Hautregeneration auf Zellebene unterstützt. Ihr Ziel? Nachhaltige Hautgesundheit durch eine Kombination aus wirksamer Pflege, innerer Nährstoffversorgung und modernster Wissenschaft. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Miriam Rehbein.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier bin und schön, dass wir Zeit haben, über so wichtige Themen heute zu sprechen.
Ja, Miriam, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, bei einem Inside Sunday Event auf der Bühne gemeinsam über das ganze Thema zu sprechen. Und das Ganze hat mich dazu inspiriert, dich jetzt unbedingt auch nochmal hier bei Healthwise einzuladen, weil wir auch insgesamt ein so positives Feedback davon bekommen haben, von dem Know-how, was du da geteilt hast. Und von daher lege ich jetzt mal die Erwartungslatte ganz hoch.
Darfst du.
Und ich glaube auch, wir werden nicht enttäuscht werden. Aber trotzdem, ich habe ja immer als erstes eine Sonntagfrage. Miriam, was tust du an Sonntagen für deine Haut?
Ehrlicherweise, ich habe ja 3 kleine Kinder, wie du weißt, deswegen gibt es bei mir gar keine Sonntage. Ich habe quasi meine Werktagswoche ist 7 Tage lang. Und was ich mir aber sonntags tatsächlich gönne, ist, wenn alle mittags schlafen, so eine kleine Wellness-Routine zu machen. Da mache ich ein Peeling, da gönne ich mir mal eine Maske, da gehe ich auch mal irgendwie ins Dampfbad oder so. Also da gönne ich mir tatsächlich immer eine Stunde Me-Time, die bei mir natürlich immer so ein bisschen was mit Beauty, Erholung und Hautpflege zu tun hat.
Sehr schön, sehr schön. Das kenne ich auch noch, weil ich habe nur eine Tochter, aber dann hat sich meine Frau dann auch mal mit ihr zum Mittagsschlaf hingelegt. Und ich fand es immer herrlich, wenn wir am Sonntag sind.
Ja.
Ich habe damals tatsächlich noch eine Sonntagszeitung gelesen, muss ich zugeben, und eine Tasse Tee dazu. Ich irgendwie sowas, das kommt mir wirklich vor, als wie aus dem letzten Jahrhundert, dass man vor so einem großen Stück Papier saß und sich Artikel durchgelesen hat.
Aber weißt du, am Ende geht es um Rituale. Mhm. Rituale und Regelmäßigkeiten, das ist das, was der Mensch auch braucht und was uns gut tut. Und egal, ob das die Zeitung ist oder dann das iPad, wenn man was liest, oder der Tee oder der Kaffee oder das Stück Kuchen, wurscht. Hauptsache, man hat ein Ritual, was man so für sich macht.
Absolut, absolut. Und vielleicht kommen wir sogar noch zu so einer Frage, aber wir steigen jetzt mal ein. Was hat dich ursprünglich dazu inspiriert, dich so intensiv mit dem Thema Hautgesundheit in Verbindung mit Langlebigkeit zu beschäftigen?
Ja, also lustigerweise, wenn man Dermatologin ist und auch Medizin studiert, dann beschäftigt man sich mit Zellen und dann kommt ganz früh im Rahmen der Biochemie schon das Thema Zellalterung. Das heißt, es ist einem schon sehr früh bewusst, dass wir altern. Fand ich noch nie so toll. Mhm. Ich habe immer gesagt, ja, also irgendwie finde ich das jetzt schade. Ich würde doch möglichst lange, möglichst dynamisch und jung bleiben. Und ich möchte auch echt voll gerne lang auf dieser Welt bleiben, weil es mir doch ganz gut gefällt, das Leben. Und deswegen habe ich das aus einem natürlichen, intrinsischen Gefühl heraus mich früh damit beschäftigt. Und Hautärztin wollte ich eigentlich gar nicht werden. Ich habe zunächst erstmal Chirurgie gemacht, allgemein viszeralen Unfallchirurgie, hatte aber selbst immer Hautprobleme. So, und deswegen habe ich im Studium dann schon angefangen. Da hast du die Möglichkeiten gehabt mit Bibliotheken und Ähnlichem. Damals gab es ja auch noch nicht so im Internet alles. Wir saßen ja noch klassisch in der Bibliothek und haben gelesen. Aber da habe ich angefangen, mich wirklich mit Haut zu beschäftigen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Warum kriege ich das nicht in den Griff? Das muss doch gehen, dass ich diese bescheuerte Akne damals dann mit Anfang 20 endlich loswerde. Und habe mich dann selbst zur Expertin gemacht, um mir selbst zu helfen. Und daraus ist eigentlich diese Leidenschaft für Haut und Hautschönheit in Kombination eben auch mit Anti-Aging oder Hautalterung entstanden. Und jetzt ein paar Jahrzehnte später weiß ich natürlich noch viel mehr als damals mit 20 und kann sagen, es ist wahnsinnig viel möglich, was tatsächlich vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja, und ich glaube, da sehen ja auch die Studien mittlerweile, du hast ja auch einige dann auf dieser Konferenz dann da für uns auch geteilt, vielleicht kommen wir auch da noch zu, aber da sieht man ja, was funktioniert und was eigentlich auch nicht funktioniert.
Genau.
Und ich finde es ganz interessant, ich hatte den Professor Steinkraus, den kennst du ja auch im Volker,
ja,
der
sehr gut
hatte in diesem Zusammenhang dann auch mal gesagt, gleich als erstes mal zu sagen, was nicht funktioniert für das Thema Anti-Aging, ist Hyaluron.
So. Ja, genau, das stimmt, ja.
Genau, und das fand für mich so eine Überraschung, wo ich dachte mir so, wow, ich dachte immer, das wäre sozusagen die Allzweckwaffe für das Thema Hautalterung, aber nein.
Ja, da kommen wir jetzt auch schon zum ersten großen Problem. Das ist nämlich, es gibt das, was, es gibt einen ganz großen Player im Markt. Ich sag mal, alles, was mit Marketing zu tun hat, was uns sagen möchte, was funktioniert. Und das steht oft ganz konträr zu dem, was tatsächlich ist, nämlich Studien und die Wissenschaft, die dann tatsächlich zeigt, was geht. Und Hyaluron ist das beste Beispiel, weil wenn du das eingibst im Internet irgendwo, kriegst du natürlich 1000 Artikel. Und jeder hat irgendwie das Gefühl, ja, Hyaluronsäure, das ist Anti-Aging. Dann machst du genau das Richtige. Und Feuchtigkeit für die Haut, super. Dann werden wir überhaupt nicht mehr altern. Und das ist natürlich total falsch. Also das ist tatsächlich, genau das Gegenteil ist der Fall. Mit zu viel Feuchtigkeitspflege, die wir von außen auftragen, altert die Haut sogar schneller, weil sie sich dran gewöhnt. Und so wirkliche Wirkstoffe, die in der Tiefe die Zellerneuerung ankurbeln, uns ein Stück weit konservieren können, die werden oft im Marketing, in der Werbung eher kritisch besprochen. Und das hat einfach damit zu tun, weißt du, wenn etwas wirkt, dann merkt man es. Wenn du richtig Sport gemacht hast, merkst du es auch, dann schwitzt du aus Muskelkater. Und wenn wir die Haut wirklich verändern und verbessern wollen, dann passiert auch was mit der Haut. Und das kann auch am Anfang bedeuten, dass die vielleicht mal ein bisschen gereizt ist, dass die vielleicht mal ein bisschen gerötet ist, dass die vielleicht mal spannt, dass man vielleicht sogar am Anfang ein bisschen mehr Pickelchen hat. Und dann denken viele gleich, ach du Jemini, um Gottes Willen, bloß nicht, vertrage ich nicht, setze ich wieder ab und vergessen, naja, es gibt halt keine Wirkung ohne in Anführungszeichen Nebenwirkungen. Und das ist auch einer der Gründe, warum jetzt viele große Kosmetik Player, die so am Markt sind, die ihre Produkte bewerben, mit solchen Wirkstoffen vielleicht gar nicht erst arbeiten, weil die sich natürlich sagen, oh je, wenn jetzt die Millionen Kunden, die meine Creme nutzen, am Anfang sagen, oh, meine Haut reagiert mit Rötung, schicken es zurück. Die haben gar keine Zeit und Möglichkeit zu erklären, dass das so sein muss am Anfang, weil es eben funktioniert. Und das ist so spannend, wir Dermatologen und auch der Volker und wir alle, wir sitzen da immer und sagen, mein Gott, wir müssen so viel mehr Aufklärung betreiben, damit man als Verbraucher auch versteht, was kann ein Produkt, was kann ein Wirkstoff und was kann er nicht? Ja, und Hyaluronsäure zusammengefasst kann uns kurzfristig aufpolstern, die Hornhaut sozusagen, kann uns aber nicht konservieren und langfristig jünger machen.
Ich finde es ganz lustig, wenn man mal so schaut, wie viele Abendprodukte es gibt, die, also Nachtcreme, die wirklich, da steht drauf, Nachtcreme, und dann haben die viel Hyaluronsäure, wo ich dann denke, ah ja, warte mal, dann bin ich ganz gut aufgepolstert über die Nacht.
Ja, wer weiß, was du nachts vorhast.
Ja, das stimmt. Also ich sehe blendend aus im Bett.
Also im Übrigen würdest du dich wundern, die meisten, es gibt ja jetzt nicht nur Nachtcreme, Tagescreme oder Sommercreme, Wintercreme, es gibt ja alles mögliche Verrückte, marketingtechnisch auch. Und es gibt ja dann auch Männerpflege und Frauenpflege. Was viele nicht wissen ist, Männerpflege enthält oft genau die gleiche Rezeptur wie das weibliche Pendant. Es kommt dann nur in einer grauen oder schwarzen Verpackung und hat einen anderen Duft.
Mhm.
Und ist günstiger im Übrigen.
Das
Männerpflege ist günstig, obwohl das Gleiche drin ist. In den meisten Fällen ist haargenau die gleiche Rezeptur enthalten wie in Frauenpflege. Verrückt.
Das ist wirklich total verrückt, einfach weil der Markt nicht so da ist. Ich sehe es immer andersrum.
Ja.
Ich war mal ganz geschockt, als ich mal gesehen habe, was so ein Kostüm jetzt sozusagen für die Damen kostet im Vergleich, was ein Anzug für Männer kostet, sage ich mal so.
Ja.
Also vom gleichen Hersteller. Dann ist man ja auch schon so überrascht, wo man sagt, okay, Frauen sind einfach bereit, mehr auszugeben, deswegen sind die Sachen teurer.
Wir sind Opfer.
Gut, dann kommen wir doch mal zu den Sachen, die hoffentlich dann funktionieren. Wir reden heute, ich habe es ja in der Ankündigung schon mal gesagt, auch unter anderem über das Thema Retinol. Retinol hast du mal als Goldstandard im Anti-Aging bezeichnet.
Ja. Nicht ich, sondern es ist tatsächlich so. Also Retinol ist und bleibt weiterhin der Goldstandard, wenn es um Anti-Aging und Ästhetik geht. Alle Wirkung, sage ich mal, von Anti-Aging-Mitteln werden an der Effektivität vom Retinol gemessen. Jetzt muss man vielleicht nochmal kurz ausführen, was ist denn Retinol? Ich meine, das ist neuerdings ja in aller Munde, auch wenn wir in Deutschland immer ein bisschen später dran sind. In Amerika, sage ich mal, nutzt fast jede Frau schon seit Jahrzehnten Retinol, weil die wissen, wie gut das ist und wie gut das funktioniert. Hier, finde ich, sehe ich den Trend so seit 1-2 Jahren, dass auch mehr Retinolprodukte auf den Markt kommen. Ich habe damit vor 10 Jahren angefangen. Retinol ist Vitamin A, mal kurz zusammengefasst oder einfach gesprochen. Vitamin A ist ein fettlösliches, essentielles Vitamin. Heißt etwas, was wir nicht selbst herstellen können, sondern dem Körper zufügen müssen. Und Retinol hat eben in der Haut eine ganz, ganz besondere Eigenschaft. Es schafft nämlich, den Hautzyklus anzuregen, also sozusagen die Hauterneuerung zu pushen und gleichzeitig so abgestorbene alte Hautzellen auch sanft zu entfernen. Und damit ist es eins der effektivsten Inhaltsstoffe, wenn es um Anti-Aging-Cremes geht. Und jetzt fallen aber unter diesem Begriff Vitamin A oder Retinol viele kleine Subtypen. Es gibt das reine Retinol, es gibt Retinal, es gibt Retinylpalmitat, es gibt Retinylester. Und für ganz viele ist das irgendwie so ein und dasselbe. Und da entsteht so ganz viel Unsicherheit. Dann fragt man sich, ist jetzt besser, ich nehme Retinal, muss ich Retinol nehmen, nehme ich das, was nehme ich eigentlich? Also das ist tatsächlich so ein ganz bunter Strauß, der auch im Moment in Deutschland auch ganz schlecht beleuchtet ist und der Endverbraucher ganz viel Unsicherheiten hat. Sich denkt, wow, kann ich das jetzt einfach nehmen? Ist das für empfindliche Haut? Was ist besser? Retinal, Retinol? Was ich schon mal zusammenfassend sagen kann für alle die, die sich jetzt noch überlegen, soll ich damit anfangen und was nehme ich, ist, dass egal welches dieser Produkte, Vitamin A tatsächlich der am besten wirkende Inhaltsstoff ist, den es in Cremes gibt. Das funktioniert immer, ob man will oder nicht. Das ist einer der Wirkstoffe, für die so viele Studien gibt, wie für keinen anderen Wirkstoff in Kosmetika überhaupt. Und deswegen ist die Entscheidung für so ein Produkt auf jeden Fall zuerst schon mal richtig.
Sehr gut, sehr gut. Ich würde auf Retinol, Retinal gerne gleich noch etwas später eingehen. Ich möchte einmal ganz kurz mal fragen, gibt es bestimmte Hauttypen oder Zustände, bei denen du von der Verwendung von Retinol, Retinal, was auch immer, abraten würdest?
Also ist es so, dass zum Beispiel bei Schwangeren und Stillenden es keine Studien gibt, deswegen raten wir da grundsätzlich von ab.
Also als oral, man kennt das ja auch aus der Aknebehandlung, ja. Darf man es ja auf gar keinen Fall
nehmen. Nein, um Gottes Willen. Also das ist ja dann auch Tretinoin, also das ist Retinsäure. Das ist wieder was anderes. Das ist so, als würde man jetzt Äpfel und Birnen vergleichen. Retinsäure ist auch chemisch gesehen etwas ganz anderes als Retinol oder
wirklich?
Retinal. Ja.
Aber im weitesten Sinne kommt es ja auch von Vitamin A.
Genau, aber es gibt Vitamin A-Säuren und es gibt Vitamin A.
Ne?
Und Säuren, es gibt ja auch zum Beispiel Salz und Salzsäure.
Ja.
Kannst du auch nicht vergleichen.
Nein,
ne?
Kann man also nicht vergleichen. Ich würde sagen, jetzt auf meinen Schnitzel kommt keine Salzsäure.
Besser nicht. Das könnte unter Umständen tödlich enden. Nein, also deswegen kann man das einfach so gesehen nicht vergleichen. Beides hat zwar einen gleichen Ursprungsstamm, sind aber chemisch, machen die komplett unterschiedliche Dinge im Körper. Und da muss man halt
dann vergessen wir jetzt den Teil.
Genau. Und man muss natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen oraler Aufnahme, also in Tablettenform oder Nahrungsmittel, oder eben topischer Anwendung auf der Haut. Vitamin A in oraler Aufnahme ist wichtig für unsere Sehkraft und wird in der Leber gespeichert, macht ganz andere Prozesse in unserem Körper als zum Beispiel auf der Haut. Vitamin A auf der Haut sorgt tatsächlich für diese Anregung des Zellzyklus, des Hautzellzyklus, sorgt also dafür, dass mehr Kollagen und Elastin gebildet wird und ist deswegen so wahnsinnig kraftvoll, wenn es um Anti-Aging oder Hautverbesserung geht. Reduziert gleichzeitig noch Talgdrüsen, also ist deswegen auch gut bei unreiner Haut. Aber das muss man wirklich ein bisschen differenziert betrachten. Und da wird es nämlich dann auch schon schwierig, weil genau das, was du gerade denkst, so heißt doch alles Vitamin A, denken natürlich viele. Und da fehlt einfach wahnsinnig viel Aufklärung, was diese verschiedenen Wirkstoffe denn tatsächlich dann machen, wenn man sie einnimmt oder aufträgt.
Verstehe. So, wenn wir aber jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, welche Hauttypen würdest du sagen,
ja,
sollen
so,
wir
genau.
nicht nehmen?
Siehst du, sind wir schon akkurat. Also Schwangere sollten es nicht, also Schwangere und Stillende sollten es nicht nehmen. Und grundsätzlich ist es so, es gibt jetzt keinen Hautzustand, wenn man von normaler Haut spricht, der es nicht nehmen sollte. Also selbst wenn man jetzt empfindliche Haut hat, dann muss man einfach vorsichtiger anfangen. Ne, dann nimmt man eine niedrige Dosierung und gewöhnt die Haut so ein bisschen dran. Wenn man eine Aknehaut hat, also sehr fettige, talghaltige Haut, dann kann man schon gleich mit höheren Dosierungen anfangen. Auch Männer können gleich mit höheren Dosierungen anfangen, weil ihr habt dickere Haut und ihr habt mehr Talg in der Haut, weil das Testosteron eben für die Talgproduktion verantwortlich ist. Deswegen haben Männer grundsätzlich größere Poren, dickere Haut, mehr Talg, vertragen aber auch mehr Retinol zum Beispiel. Und wenn man jetzt aber eine Wunde hätte oder hat natürlich eine Hautverletzung, hat eine Verbrennung oder, da sind natürlich solche Sachen, alle Formen von externen Mitteln mit Vorsicht zu genießen. Es sollte immer auf die intakte Haut angewendet werden. Und wenn man sehr empfindlich ist oder auch zu einer Rosazea neigt, dann fängt man mal ganz vorsichtig an und gewöhnt die Haut so ein bisschen dran.
Aber Rosazea wäre kein Ausschlusskriterium.
Nein, im Gegenteil. Du, bei Rosazea im Endstadium, wenn das so richtig schlimm ist und die haben große Poren, die haben eine Knollennase und immer wieder Papeln und Pusteln, da verschreiben wir es sogar oral. Ja, also das ist tatsächlich gerade bei so Patienten unglaublich gut, um das Problem mehr bei der Wurzel zu packen.
Okay, sehr gut. Dann kommen wir doch mal zu dem Thema Hautirritation. Wie kann man denn Retinol in die Routine integrieren, um solche Nebenwirkungen zu minimieren?
Da muss man jetzt mal genau hinschauen, was ist drin. Ja, also erstens ist da Retinylpalmitat enthalten in dem Produkt, was ich zu Hause habe, weil das ist schon mal ganz wichtig, wenn es ums Nebenwirkungsprofil geht. Und ist es ein reines Retinol oder ein verkapseltes Retinol? Ich arbeite zum Beispiel bei mir immer nur mit komplett verkapselten Wirkstoffen. Also ich verkapsel das Retinol, das Retinal, Vitamin C, ich verkapsel alles. Ja, weil dann hat man den Vorteil, dass es eben nicht auf der Epidermis, also an der obersten Hautschicht wirkt, sondern in der Dermis. All diese Nebenwirkungen, dass die Haut gereizt wird, dass die gerötet ist, dass die spannt, dass man das Gefühl hat, ui, das ist mir vielleicht zu viel oder ich kriege ein Ekzem. Das ist immer, weil, ich sag mal so, unverkapselte, pure Wirkstoffe natürlich schon dann wirken, wenn du sie aufträgst, also auch an der Epidermis, da wo es eigentlich noch gar nicht anfangen soll zu wirken. Und da muss man so ein bisschen hinschauen. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich diese verkapselten Wirkstoffe, weil dann entfalten die ihre Wirkung da, wo sie entfalten sollen und dann hast du kaum Nebenwirkungen. Dann spürst du auch gar keine Irritation. Dann ist deine Haut einfach, sage ich mal, sehr schön, sehr schnell. Und sehr schnell, sehr schön, so rum. Und das ist nochmal ein Unterschied. Und da muss man natürlich gucken, auch Dosierung. Ja, und wenn du mit 0,1% Retinol arbeitest, dann brauchst du dir gar keine Sorgen machen, weil das ist super gering, da passiert einfach gar nichts viel. Da kann die sensibelste Haut morgens, mittags, abends schmieren. Wenn wir aber Richtung 1% gehen, da wird es dann schon ein bisschen knackig. Dann merkt man schon, alles klar, oh, ich merke das, die Haut arbeitet. Die ist vielleicht zwischenzeitlich auch mal fast vom Gefühl ein bisschen trocken. Das passiert eben an den höheren Dosierungen. Und da würde ich dann empfehlen, okay, wenn ich ein 1%iges Retinolprodukt zu Hause habe, mach das doch am Anfang einfach mal erstmal 2 oder 3 Mal pro Woche abends. Und wenn man das gut verträgt nach 14 Tagen, dann vielleicht langsam erhöhen. Also sich wirklich individuell ein bisschen rantasten, weil unsere Haut ist ein lebendes Organ. Auch das wird immer vergessen.
Gut, dann nur einmal ganz kurz, dann nur das Rantasten. Das heißt aber, das Ziel wäre es theoretisch schon, dass ich irgendwann es jeden Abend einsetze?
Klar. Ja, logisch.
Okay.
Ja.
Und Abend ist richtig, weil du hattest eben gerade gesagt, dann kann ich es auch morgens, mittags, abends nehmen. Aber grundsätzlich ist doch Retinol etwas, was ich am Abend nehme, oder?
Ach, das ist auch so eins der gefährlichen Halbwissen, die immer so verbreitet werden. Finde ich gut, dass du das gerade fragst. Sagen wir es mal so, Retinol macht uns lichtempfindlicher. Jetzt denken immer viele so, oh Gott, wenn ich jetzt ein Vitamin-A-Produkt nehme, darf ich auf keinen Fall mehr in die Sonne. Deswegen habe ich auch ganz viele Patienten, die sagen, ah ja, nee, ich nehme das nur im Winter und nur abends. Wo ich mir denke, also ihr wisst schon, dass es ganz viele Länder gibt, da gibt es gar keinen Winter und die Frauen schmieren trotzdem Retinol. Das ist auch so ein bisschen so ein europäisches Phänomen. Lichtempfindlicher bedeutet nicht, dass man nicht in die Sonne darf. Lichtempfindlich bedeutet, wenn ich beispielsweise ohne Sonnenschutz und ohne Retinol eine Stunde in der Sonne sitze und dann wird meine Haut langsam rot, die sogenannte Erythemschwelle, dann ist das mit Retinol vielleicht nur noch eine Dreiviertelstunde. Mhm. Also man ist jetzt nicht der Vampir, der sich
25% weniger.
Genau. Und das muss man bedenken. Deswegen empfehle ich immer, naja, wenn man auch übrigens unabhängig vom Retinol empfehle ich Sonnenschutz zu nehmen, wenn man in die Sonne geht, aber tatsächlich einfach einen Lichtschutzfaktor aufzutragen. Ich nutze Retinol morgens und abends in unterschiedlichen Dosierungen, weil ich natürlich immer, ich sag mal, wenn ich was mache, mache ich das Richtige. Es macht für mich keinen Sinn, dass ich abends Retinol auf meine Haut schmiere, schön meiner Haut Nährstoff gebe und meine Haut zum Arbeiten ankurbel und morgens dann irgendwie mit Feuchtigkeit blockiere ein Stück weit, sondern ich arbeite einfach mit kleinen Dosierunterschieden. Abends nehme ich eine höhere Dosis und morgens nehme ich nur so eine ganz leichte Erhaltungsdosis, damit es mitläuft und mache mir einen Sonnenschutz oben drüber. Aber das muss man einfach verstehen. Es macht dich lichtempfindlicher. Es heißt nicht, dass du das Licht und die Sonne meiden musst.
Wir sind ja bei den Nahrungsergänzungen auch immer so, da sprechen wir immer gerne so vom Fairy Dusting. So. Das heißt, also, da ist dann irgendwie was drin und dann, oh ja, Mensch, hier ist auch Quercetin drin, so nach dem Motto Haken dran. Das ist aber dann eine so geringe Dosierung, dass man sagt, kann man es auch gleich lassen. Ja. Wo ist denn die Schwelle von Retinol, wo man sagt, da kann man es auch gleich lassen?
Naja gut, das ist jetzt das Problem, ist, alle Studien, die es gibt, die positiven Effekte zeigen, sind ab 1% Retinol. Das heißt, es sollte immer eigentlich, um diese Studienergebnisse erzielen zu können, wenn man jetzt streng nach Studien geht, bei 1% Retinol sein. Jetzt ist es aber so, was ich zum Beispiel immer mache, ist, dass ich mit verschiedenen Retinol-Derivaten arbeite. Ich habe Retinol enthalten, ich habe Retinal enthalten und Retinylpalmitat enthalten, sodass man auch mit geringeren Dosierungen natürlich großartige studienbasierte Effekte erzielt. Am Ende kommt es wirklich auf die Zusammensetzung drauf an. Aber wenn da nur 0,1% enthalten ist, dann diffundiert es, vor allen Dingen, wenn es unverkapselt ist. Das ist so wie ein Apfel, der in der Sonne liegt. Was ist da noch an Vitaminen drin? Eine Redoxreaktion, das ist Chemie, 7. Klasse, erinnere ich mich. UV-Strahlung, Sauerstoff reagiert natürlich auch mit Vitamin A. Und wenn ich diese Creme aus meinem Tiegelchen pumpe oder raushole und die kommt an Sonnenlicht oder normales Tageslicht und Sauerstoff, oxidiert ganz viel von diesem Vitamin. Und dann ist einfach nicht mehr viel drin, was ich auftrage. Und das ist übrigens einer der weiteren Gründe, warum ich die Wirkstoffe verkapsel, damit die eben genau nicht dieser Redoxreaktion ausgesetzt sind. Und dann kannst du auch mit geringerem Anteil natürlich maximale Effekte erzielen, weil du das Vitamin schützt. Eigentlich ja auch ganz logisch, ne?
Eigentlich ganz logisch. Dann kommen wir doch jetzt doch mal auf diese drei Formen.
Ja.
So, ich finde es ja ganz interessant, weil ich habe nämlich auch wieder, wir haben eben gerade im Vorgespräch schon über das Influencer-Wissen dann sozusagen gesprochen, was dann immer jeder so kolportiert. Und vergesst Retinol, ihr braucht jetzt alle Retinol. So, und was ist denn jetzt die Wahrheit?
Naja, die Wahrheit ist, dass es ab diesem Jahr und ab nächstem Jahr, glaube ich, ist es ganz streng, eine neue Retinolverordnung gibt in Europa. Eine neue Kosmetikverordnung, die sozusagen vorschreibt, wie viel Retinol in einem Produkt sein darf. Was jetzt mal aus meiner Sicht als Dermatologin totaler Schwachsinn ist. Das wurde gemacht, weil man gesagt hat, hey, wir müssen aufpassen, dass die Leute nicht zu viel Retinol insgesamt aufnehmen, also über die Nahrung, über die Haut, um keine toxische Schwelle zu erreichen, was aber mit so einer Creme auch fast unmöglich ist. Aber es gibt ja immer wieder so neue Verordnungen, wo man dann da sitzt und sich denkt, wer hat sich denn das jetzt da im EU-Parlament gerade völlig betrunken überlegt? Ja, also so, diese neue Verordnung wurde ausgesprochen. Das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Kosmetikhersteller gesagt haben, oh Gott, jetzt müssen wir einen neuen Hype auslösen. Das gilt nämlich nur fürs Retinol und nicht fürs Retinal. Deswegen ist jetzt neuerdings auch auf Instagram und in dieser ganzen Kosmetikbubble dieser Retinal-Hype ausgelöst worden, wo alle sagen, nein, ihr braucht jetzt alle unbedingt Retinal. Hintergrund ist die Retinolverordnung. Das heißt, da versuchen jetzt die Firmen schon so ein bisschen den Endverbraucher vorzutunen auf, ja, ja, Retinal ist super, nicht Retinol. Faktisch und wissenschaftlich ist es so, dass sowohl Retinol als auch Retinal als auch Retinylpalmitat großartig wirken. Es kommt am Ende dann doch immer auf die Dosis an. Weißt du, Retinal ist natürlich, bei Retinol hast du 2 Oxidationsschritte zum aktiven Metaboliten, bei Retinal nur einen. Ja, also ist ein Zwischenschritt sozusagen gespart. Wirkt, könnte man sich jetzt so im Köpfchen vorstellen, so, ah ja, dann wirkt es ja schneller und besser. Ist natürlich nicht so, weil die Haut baut ja permanent im Stoffwechsel alles um. Nur ist es jetzt so, wenn du natürlich dann nur 0,1% Retinal hast, wird auch das nicht wirken. Natürlich brauchst du auch da eine kritische Schwelle. Deswegen ist es gar nicht so sehr wichtig, ist da jetzt Retinal drin oder Retinol drin, sondern am Ende ist wichtig, wie viel von dem jeweiligen Stoff ist enthalten und ist genug enthalten, damit es auch wirken kann. Und auch da, ne, das ist dann immer dieses kritische Wissen, was man dann doch braucht, um das zu verstehen, was da eigentlich gerade abgeht. Also Quintessenz ist, Retinal ist nicht besser als Retinol und Retinol ist auch nicht besser als Retinal. Ein Produkt ist immer dann gut, wenn von einem der beiden Produkte ausreichend enthalten ist, damit es wirkt, oder von mir aus von beiden so viel, dass es in Summe eine großartige Wirkung entfaltet oder sogar von allen dreien. Ne? Das ist also, findet man halt selten, weil das machen Hersteller nicht. Das ist recht aufwendig, aber am Ende geht es immer um die Dosis. Ne? Wie wir so schön sagen, die Dosis macht das Gift und die Dosis macht aber auch die Wirkung.
Okay, aber nur noch mal, um da nochmal einzugreifen, wie entscheidest du denn, welches von den Wirkstoffen du in welche Produkte reintust?
Na, ich nehme ja immer alle drei. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt für die Augenpartie mache, dann arbeite ich also bei ganz empfindlicher, ganz dünner Haut, arbeite ich gerne mit dem Retinylpalmitat, also der Vorstufe sozusagen, weil das natürlich langsamer wirkt, weil die Wirkung nicht so schnell eintritt. Und damit hat mein Kunde auch die Möglichkeit oder der Patient die Möglichkeit, sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Und die Haut wird ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Und
auf dann die Augen immer noch, ist bei dir immer nur dieser eine Wirkstoff?
Nee, nicht nur. Ich habe ja verschiedene Intensitäten. Dann gibt es auch noch eine, die ist dann advanced. Da ist dann gleich 1% Retinol enthalten für die, die das eh schon immer nehmen. Die vertragen auch mehr. Aber es geht so ein bisschen tatsächlich immer um die Dosierung. Ich habe auch ein Produkt, wo ich von allen drei Metaboliten unglaublich viel enthalten habe. Das ist dann sozusagen die absolute Experience Professional Bombe. Da geht die Haut nochmal in eine ganz neue Stufe. Aber man muss sich tatsächlich rantasten. Und jetzt ist ja Haut auch nicht gleich Haut. Wie gesagt, so wie du zum Beispiel eine viel dickere Haut hast als ich, per se schon, weil du ein Mann bist, hätte jetzt meine Omi, wenn sie noch leben würde, eine viel empfindlichere Haut als ich, weil die einfach schon viel dünner ist und der Hautzyklus langsamer ist. Ne? Also das ist schon auch so ein bisschen eine individuelle Ansprache und man muss sich ein bisschen rantasten. Man wird selbst zu seinem eigenen Experten. Das ist tatsächlich wie im Training. Ich meine, du weißt genau, was du im Fitness machst. Du willst den Muskel aufbauen, also fängst du an, den zu fordern. Du gehst ja auch nicht am ersten Tag im Fitnessstudio und packst dir Maximalgewicht drauf und bist dann sozusagen völlig fertig danach, sondern man fängt ein Training. Du kriegst es gar nicht hoch, genau. Ne? Also das meine ich ja. Du kriegst ja jetzt auch im Training, baust du deinen Muskel langsam auf und machst einen Trainingsplan und sagst, okay, alles klar, was ist mein Ziel? Ich möchte Muskelaufbau. Also machst du den Trainingsplan. Die Haut ist ein lebendes Organ. Das sind Zellen, die im permanenten Stoffwechsel stehen. Und auch die brauchen einen Trainingsplan, wenn wir sie verändern wollen. Wenn wir Anti-Aging, wenn wir die Hautalterung aufhalten wollen, müssen wir die Haut trainieren. Und die trainieren wir nicht mit Gewichten, sondern mit verschiedenen Retinoldosierungen.
Aber dann habe ich heute schon wirklich einiges gelernt, weil zum Beispiel, also A, das Thema tagsüber verwenden war für mich wirklich etwas über immer ein No-Go. Zweitens hieß es für mich immer maximal 1 bis 3 Mal pro Woche. Das heißt also, auch da ist es wie im Fitnesscenter so, am Anfang fange ich mit der, 2-Kilo-Hantel an, ja, und irgendwann da habe ich dann die 20. So, also das heißt, ja, also da gibt es jetzt quasi, das Ziel wäre schon eine, ich sag mal so, zumindest wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht ganz so stark von der Sonne schützen, aber zumindest jeden Tag es einzusetzen wäre dann, um den Effekt dann eben halt auch zu erreichen.
Absolut.
Okay. Was gibt es denn noch für weitere Nährstoffe, die für die Hautgesundheit wichtig sind?
Weißt du, ich beschreibe das immer ganz gern so. Retinol ist der Bauarbeiter. Ja, du hast jetzt eine Baustelle, du willst ein großes, tolles Haus bauen. In dem Fall wollen wir eine total schöne, ebenmäßige, straffe Haut bauen. Also haben wir Bauarbeiter. Das ist das Retinol. Ne? Das sagt sozusagen, okay Leute, auf geht's, let's do it. Aber ohne Baustoffe, ne, Zement und alles, was man so braucht, kannst du auch kein Haus bauen. Und das heißt, die Haut braucht natürlich auch Nährstoffe. Wir brauchen Mineralstoffe, wir brauchen Kollagen, wir brauchen Vitamine, wir brauchen Antioxidantien. Also all diese Dinge braucht die Haut natürlich auch, damit sie überhaupt den Hautzyklus bedienen kann. Und deswegen sind für mich Ceramide essentiell. Vitamin E ist ein weiteres Vitamin, was für die Haut wahnsinnig wichtig ist. Niacinamide, also B-Vitamine, großartig und unglaublich wichtig für die Hautbarriere. Ich bin ein Riesenfreund von Probiotika, also wirklich Hautmikrobiom. Kennen wir vom Darm, ist auf der Haut im Übrigen nichts anderes. Wenn das Hautmikrobiom nicht intakt ist, ist der Säureschutzmantel nicht intakt, ist die Hautbarriere nicht intakt, da kannst du von innen so viel machen, wie du willst. Wenn die nicht funktioniert, hast du immer Probleme mit der Haut. Ne? Gerade zum Beispiel Neurodermitiker, die kennen ja dieses Problem, wo einfach die Hautbarriere nicht intakt ist, dann hast du immer trockene Haut, immer offene Stellen und das sind echt Themen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da intelligente Nährstoffkombinationen sucht, die man zum einen in der Creme hat und ich meine, das dürfen wir einfach nicht aus der Hand lassen. Das andere ist tatsächlich auch, was füge ich meinem Körper zu von innen? Also Sprichwort Ernährung, Mikronährstoffe. Unsere Haut spiegelt tatsächlich auch unseren gesundheitlichen Zustand wider. Wir Dermatologen können an der Haut unglaublich viele Mangelzustände ablesen. Ja, für uns ist es eine Blickdiagnose oft zu sehen, hat jemand Vitamin-C-Mangel, hat jemand vielleicht einen Eisenmangel. Das können wir sehen, indem wir unsere Patienten gründlich untersuchen und ansehen.
Ich finde es so lustig, dass du gerade Eisenmangel ansprichst, weil ich werde ja sehr häufig darauf angesprochen, dass insbesondere von jüngeren Frauen, dass die dann mir immer sagen, ich bin immer so antriebslos. Ja. Und dann denke ich eben ganz häufig so, ich glaube, du hast einen Eisenmangel.
Ja.
So.
Und oder Vitamin D.
Ja, aber ich finde auch ganz häufig, die Frauen, die dann auch einen Eisenmangel haben, den sieht man es auch ganz häufig wirklich an. Ich weiß gar nicht, das ist so, ich will gar nicht mal sagen, dass die unbedingt blasser sind, aber die sehen so
Doch, grau.
Irgendwie blutarmer
aus. Ja, ist ja auch so. Das ist auch tatsächlich so. Du kannst es ja sozusagen per Blickdiagnose einmal Augenlid runterziehen. Wenn das hier nicht rosig ist, sondern weiß ist, spricht das am Ende des Tages für eine Blutarmut, weil ohne Eisen haben wir halt eben zu wenig HB und da muss man einfach Eisen substituieren, ja.
Ja, wirklich sehr interessant. Was sind denn jetzt aber mal so Nährstoffe, die von innen, also auch da kommen wir ja natürlich wieder zu sowas wie Hyaluronsäure. Es gab ja dann irgendwie eine ganze Zeit lang immer so Drinks mit Kollagen-Drinks, Hyaluron-Drinks. Vitamin E war eine Zeit lang auch mal ganz als von innen Schönheitsthema, was ja mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen auch etwas kritischer gesehen wird.
Auf der Haut tut es mehr. Das ist tatsächlich so ein Wirkstoff, finde ich, Vitamin E in Cremes. Topisch kann viel, viel mehr, als wenn man es einnimmt. Mhm. Also wenn es jetzt nur um Haut geht.
Ja.
Ne? Aber grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, der gesunde Nährstoffmix macht es. Ja? Und ich sehe immer mehr, die sich auf eine Sache festschießen und was anderes komplett vergessen. Es funktioniert dann halt auch nicht. Und dann musst du natürlich auch noch schauen, okay, ist mein Darm denn auch in der Lage, das alles aufzunehmen? Weil was ich ganz, ganz viel sehe in der Praxis, ich mache ja viel ganzheitliche Betrachtung von Anti-Aging. Also meine Kundin kommt ja nicht nur mit einem Hautproblem. Und am Ende stelle ich aber dann fest, okay, sie essen zu viel Zucker, sind komplett verzuckert, sie haben Leaky Gut, ja, die Nährstoffe werden nicht aufgenommen und noch zu wenig Östrogen. Weißt du, da kann ich von außen cremen, wie ich will. Da wird die nie gut aussehen. Das heißt, da muss man schon echt auch ein bisschen ganzheitlicher denken in der modernen Anti-Aging-Medizin und eben auch Dermatologie. Und da ist es tatsächlich so, dass ich am häufigsten sehe, dass wir zunehmend Darmprobleme haben. Also ich habe so viele Patienten mit, ich würde das jetzt mal zusammenfassen, unter chronischen Darmerkrankungen oder einfach diesem Leaky Gut, das ist so ein Begriff, der sich ja auch immer jetzt eingebürgert hat, aber genau das trifft es auch ein bisschen. Und das liegt natürlich auch an unserer industrialisierten Ernährung, ja, diese ganze, ich will es gar nicht Fastfood nennen, sondern einfach Lebensmittelindustrie mit Fertiglebensmitteln, wo Sachen drin sind, die in meinen Augen, da kannst du dir auch jeden Tag eine kleine Dosis Gift einflößen. Mhm. Und da muss man sich nicht wundern, dass man nach 10 Jahren täglich kleine Dosis etwas Ungesundes vielleicht nicht mehr so straff dasteht. Und das ist was ich jetzt in den letzten Jahren extrem, extrem beobachte. Und es hilft natürlich auch nichts, wenn man dann eine Nahrungsergänzung zu sich nimmt, so nach dem Motto, ach, das wird es jetzt alles richten, sondern das muss man wirklich ganzheitlicher betrachten.
Absolut, absolut. Und ich finde, du sprichst da einen ganz entscheidenden Punkt an. Du hast jetzt zum Beispiel das Thema Zucker angesprochen, du hast das Thema grundsätzliche Liquidität angesprochen oder aber eben halt auch industriellen Food. Das, was ja damit ganz häufig verbunden ist, sind das ja auch, dass es dann alles entzündliche Lebensmittel sind.
Total.
So, und Entzündung im Körper ist eigentlich so der größte Killer für das Longevity Game. Und man spricht ja auch schon von Inflammaging.
Ja.
So, also
richtig,
quasi die Mischung aus der Inflammation und dem Alter werden. So, und das wird ja auf die Haut sich mit Sicherheit genauso auswirken.
Total, das ist ja das, was wir sehen. Warum bekommen viele im Alter plötzlich eine Rosazea? Ne, das ist eine Autoimmunerkrankung. Wir wissen bis heute gar nicht, wieso. Die Ursache ist noch nicht gänzlich geklärt. Da gab es dann viele Theorien über Milben und doch erblich. Und am Ende des Tages ist das eine entzündliche Hauterkrankung. Wo kommt die her? Warum tritt die vor allen Dingen dann so ab 30 vermehrt aus? Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein Gefühl, das ist de facto nicht so, aber gefühlt jeder Zweite hat das, ne, und weiß es noch nicht mal. Die wundern sich dann, dass sie immer irgendwie so wie so eine Spätakne bekommen. Plötzlich papeln, pusteln, Rötung im Gesicht und was ist das eigentlich? Also das ist zunehmend, Seborrheischeck, Zähme sehe ich mehr. All diese Dinge muss man tatsächlich schauen, kommen natürlich irgendwie von innen. Ja, und die Haut spiegelt das wieder. Nicht umsonst sagt man ja auch, wenn jemand total glücklich ist und sich gut ernährt und mit sich im Reinen ist, sieht der besser aus. Du siehst einfach besser aus. Schwangere haben deswegen so eine krasse Ausstrahlung.
Ja.
Nicht alle, ne? Aber die
viele,
weil sie total glücklich sind, weil sie Nahrungsergänzung nehmen, kriegst ja deine Schwangerschaftsvitamine, die nimmst du dann auch jeden Tag, weil du das ja für dein Kind machst, ne? Und klar, das Östrogen, was irgendwie in 700-facher Form deinen Körper durchflutet, da lässt dich einfach strahlen, da siehst du Bombe aus und deine Haut ist straff.
Ich finde, das ist immer so, für mich sind glückliche, schwangere Frauen dann meinetwegen, um sie zu kategorieren, das ist immer wie so ein Weichzeichner, der über diese Person ist.
Total.
Es ist so ein totaler Glow irgendwie, sowas. Ich finde dann,
Total. Und den wünschen wir Frauen uns eigentlich immer. Dann denkst du immer so, mein Gott, diesen Glow hättest du eigentlich gern immer. Ja, da muss man natürlich sich überlegen, warum hat man den in der Schwangerschaft? Erstens, man ist besser durchblutet, man hat ja mehr Blut. Zweitens, man ernährt sich tatsächlich besser, ne, weil man für dieses Kind, und ich, wie gesagt, ich rede jetzt nicht für alle, aber in der Regel, ne, weil man für dieses Kind ja gesund essen möchte, weil man auf ganz viele Nährstoffe auch verzichtet, von denen man weiß, die sind vielleicht nicht so gesund. Ne? Da wird nichts Rohes gegessen, da wird, also da ist man ja viel bewusster, man nimmt viel mehr Eiweiß zu sich, wenn man es braucht. Es wird der Eisenhaushalt und alle Vitamine werden überwacht, wenn da nur der kleinste Mangel ist. Ne? In der Vorsorge, dann kriegst du ja gleich immer schön alles per Infusion wieder reingedonnert. Du bist also eigentlich, dein gesamter Verbrennungsmotor ist im besten Modus und dann hast du auch noch Östrogen, also Hormone, die sozusagen unter die Decke gehen. Also du stehst halt da wie eine Eins. Und dann überlegst du dir, was passiert denn jetzt, wenn man plötzlich 40, 50, 60 wird? Erstens, unsere Hormone, auch bei Männern, nicht nur bei Frauen, da sind im Keller.
Ja.
Da kannst du dich schon mal nicht gut fühlen, da kannst du auch nicht gut aussehen, weil die sind auch essentiell für die Optik. Zweitens, die Ernährung über Jahre hat man nicht mehr drauf geachtet, weil wir in unserer Stressgesellschaft, wir sind am Arbeiten wie die Blöden, alles muss schnell gehen, das Fastfood schnell in die Mikrowelle, zack, rein. Man schläft viel zu wenig und schlechter und man kontrolliert auch seine Blutwerte eigentlich nicht mehr so. Aber ich glaube, am seltensten geht so die Gruppe zwischen 20 und 50 zum Arzt. Ja, also wir beide jetzt vielleicht häufiger, weil wir das wissen, uns damit beschäftigen, aber wenn ich so meine Patienten random frage, ja, wann haben sie denn das letzte Mal ihr Blut untersuchen lassen, wo sind denn ihre Hormone und wo stehen ihre Vitamine und wissen sie, wie ihr Eisenwert und Vitamin D ist, da gucken die mich an, als würde ich von irgendwie, keine Ahnung, was reden.
Ich weiß genau, was du meinst und ich tappe mich auch gerade, wie du es beschreibst, also ich war, glaube ich, letzte Woche erst einen neuen Hormontest gemacht. Ich war eben gerade beim Blutabnehmen und habe meine Mikronährstoffe untersuchen lassen. Also ich finde, ist das ja so ein bisschen dieser Blick ins Cockpit.
Ja.
Und ich habe immer so das Gefühl, wenn man nicht so draufschaut, also das ist ja das, was die Andrea Gartenbacher ja mal so mit Messen machen, messen, dann irgendwie so sagt, also einfach mal messen, wo man steht, dann machen und dann das verändern.
Ganz genau.
Wir haben aber trotzdem einen Mikronährstoff, der im wahrsten Sinne des Wortes ja in aller Munde sind. Also jetzt sind wir auch wieder beim Influencer-Game. Und das ist ja das Thema Kollagen. Da sieht man ja wirklich, dass das ja ein Riesenhype ist. Ich finde es ganz interessant, weil ich fand das so vor ein paar Jahren war es noch so dieses Elastan so oder hieß das Produkt so oder der Wirkstoff?
Das Produkt so, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber da war ja im Grunde eigentlich so ein Elastin.
So ein Kollagen-Elastin-Drink war das.
Genau, sowas so. Das war ja auch eine Zeit lang so, man hat das Gefühl gehabt, die haben ja irgendwie Millionen für Werbung ausgegeben und es war überall.
Ja,
so, und
dann, jeder hat es getrunken.
Und irgendwann gab es dann auch Dermatologen wie dich, die dann sagten, naja, da kann man auch ein paar Gummibärchen essen, dann hat man den gleichen Effekt. So. Und wie siehst du dann jetzt, also wie schaust du dann jetzt sozusagen auf die aktuelle Kollagenwelle?
Also ich sehe es natürlich so ein bisschen differenzierter, weil am Ende, worum geht es? Es geht am Ende um Proteinen, um Aminosäuren und die sind total essentiell. Und das ist tatsächlich ein Thema ab spätestens dem 30. Lebensjahr. Baut unser Muskel so brutal ab. Und wenn man da nicht gegensteuert, indem man die Aminosäuren im Körper zuführt und natürlich auch durch entsprechendes Training den Aufbau fördert, dann hast du eigentlich keine Chance, dann alterst du. Und das ist im Übrigen für die Haut auch essentiell. Ne? Warum funktioniert das, wenn wir Aminosäuren, Proteine, Kollagene, das zu uns nehmen? Es funktioniert, weil wir wirklich da ab dem 30. Lebensjahr, übrigens ab eigentlich Mitte des 20. Lebensjahr, einen Mangel haben und es nicht mehr ausreichend zu uns nehmen. Und das ist echt ein ganz großes Thema und das wird total unterschätzt und es gerät jetzt erst in den Fokus. Ich finde das im Übrigen auch so spannend, weil es gibt jetzt noch so einen neuen Hype auf Instagram und unter Influencern, das ist so die 40er-Fraktion, die älteren Influencerinnen wie ich, da heißt es, hey Mädels, kein Ausdauersport mehr, wir müssen Krafttraining machen.
Ja.
Ja, wir müssen Krafttraining machen, um eben diesen Muskelschwund und diesem Kollagenschwund in unseren Zellen entgegenzuwirken. Und das ist halt tatsächlich so. Wenn man sich die Haut einer 50-Jährigen unter dem Mikroskop anguckt und die Haut einer 20-Jährigen, ist ein wesentlicher Unterschied per Blickdiagnose die Kollagenfasern. Na, die Haut ist einfach, die wird immer wabbeliger, die hat immer weniger Elastizität, immer weniger Kollagen und dadurch alterst du natürlich, weil etwas, was prall gefüllt ist, was viel ist, sieht einfach auch logischerweise besser aus und da muss man natürlich aktiv gegensteuern und da musst du entsprechend auch deinem Körper die entsprechenden Mikronährstoffe zuführen.
Verstehe. Da gibt es ja auch gewisse Kofaktoren, wenn ich das aus unserem Gespräch vom letzten Mal richtig erinnere. Genau, Vitamin C, glaube ich, gehört dazu. Ja. Also einfach nur Kollagen nehmen ohne eine entsprechende Vitamin C-Zufuhr.
Kann nicht entsprechend aufgenommen werden. Ne, das ist auch übrigens bei Eisen ja auch so. Eisen pur wird nicht gut aufgenommen. In Kombination mit Vitamin C wird es deutlich besser aufgenommen. Deswegen trinken ja viele das dann auch irgendwie in Kombination mit O-Saft. Ja, ist so ein Thema. Aber ja, es gibt Kofaktoren, die essentiell sind, damit wir es überhaupt verarbeiten können. Ja.
Okay, sehr gut. Wenn wir jetzt aber mal auf weitere externe Faktoren rausgehen, was den Lebensstil so betrifft, wo würdest du sagen, sind die größten Stellhebel, dass, mal andersrum gesagt, wenn die nicht stimmen, dann kann auch Retinol, Kollagen, was immer, eigentlich nicht viel machen?
Du, ganz ehrlich, das sind Lifestyle-Themen. Ne? Also wer raucht zum Beispiel eine Schachtel am Tag, der wird es schwer haben, weil mehr Stress kann man der Haut nicht zufügen und dem Körper. Wer, egal welche Form von Drogen konsumiert, also das ist eigentlich also alles, was an Toxinen sozusagen da ist, ist total kontraproduktiv. Aber eben auch zu viel Sonne. Also ich habe ja viele Kunden, die auch in Dubai leben oder in Spanien, Mallorca, die fliegen dann immer ein und dann sitzen die und sagen, ach Mensch, also irgendwie meine Haut, da sage ich ja, also wenn man dann 6 Monate jeden Tag sich nur in der Sonne aufhält und dann auch in der prallen Sonne ohne Sonnenschutz, das ist halt auch richtig krasser oxidativer Stress für die Haut. Da kannst du auch dann schwer gegen ancremen. Also so ein bisschen vernünftiger Lifestyle, dass man bewusst auch mit Toxinen umgeht. Ich sage nicht, hey, ihr müsst jetzt alle aufhören zu rauchen, auch wenn ich das gut fände, aber vielleicht schon mal weniger. Und am Ende wirklich auch Ernährung. Ne? Also wenn du deinem Körper auch da, ich empfinde viele Lebensmittel genauso als giftig und toxisch wie eine Zigarette.
Ja.
Ja? Also da mache ich gar nicht so sehr einen Unterschied, weil unserem Körper, der muss das Ganze ja auch wieder loswerden und mit weiß ich nicht was zurechtkommen und Konservierungsmitteln und chemischen Zusätzen, also das ist natürlich kontraproduktiv. Und es gibt so ein paar Dinge, die jeder einfach ändern kann. Das ist, wie ich mit Stress umgehe. Also eine einfache Sache wie eine Meditation tatsächlich in den Alltag einzubinden, um so ein bisschen diese Cortisolausschüttung mal zu regulieren. Häufiger das Handy vielleicht doch mal wegzulegen und nicht, das klingt jetzt blöd, aber nicht nonstop auf TikTok, Instagram rumzuseppen, weil diese Dopaminsucht, die da entsteht, ne, ist auch total, ist richtig intrinsischer Stress. Das lässt uns übrigens auch schneller altern. Also ab und zu vielleicht einfach mal hier und jetzt eine weiße Wand anstarren.
Ja.
Und so bei sich sein und mal das ganze System so ein bisschen runterfahren. Das ist echt wichtig. Und als letztes Schlaf. Also eines der, ich glaube, belastendsten Themen überhaupt für all diejenigen, die nicht gut schlafen. Der Schlaf, ein tiefer, guter Schlaf ist mit das Wichtigste, wenn es um Anti-Aging und Langlebigkeit geht. Und vielleicht aber auch eine Dinge, die tatsächlich am langwierigsten umzustellen ist. Schlechte Ernährung kannst du weglassen, Zigaretten kannst du weglassen, Handy kannst du auch beiseite legen, aber sich ins Bett legen, sagen, so heute Nacht will ich gut schlafen, funktioniert halt nicht.
Ja.
Ist aber super wichtig.
Ich glaube, da ist dieser Same-Time-Sleep-Hack, sage ich mal sowas, also dass du wirklich immer um die gleiche Uhrzeit ins Bett gehst und die gleiche Uhrzeit aufstehst, ist, glaube ich, da schon wirklich einer der wirkungsvollsten, die man machen kann. Und das ist natürlich das, was viele Leute am Wochenende immer nicht hören wollen. Wenn sie dann irgendwie in der Woche immer um 10 Uhr ins Bett gehen, dann sagen sie, aber heute ist doch Freitagabend heute. Und trotzdem zu Hause sind, aber sagen, nee, ich will ja nicht am Samstag dann schon um 6 Uhr aufwachen.
Weißt du, was ganz interessant ist? Ich habe mich damit jetzt so viel beschäftigt. Mein Mann schläft ja so wahnsinnig schlecht. Und meine Kinder schlafen alle Tage, ich auch. Du könntest mir jetzt sagen, Miri, leg dich mal hier vorne vor die Tür, kannst eine Stunde pennen? Kann ich. Ich komme mich da hin, kann jetzt einschlafen. Und ich finde das so spannend, weil ich habe mich bei den Kindern so viel damit beschäftigt, wie lernen denn Kinder das Durchschlafen? Weil das, weißt du, wenn so 3 so kleine Kinder hast wie ich, kannst du nicht Beischlaf bei allen machen. Wie soll das gehen? Das ist ja irre. Und voll spannend, weil es ist ja so, der Schlaf verläuft natürlich in Zyklen. Ne? Du hast immer Wachphasen, Tiefschlafphasen, Wachphasen. Und in dieser Wachphase bist du auch fast wach. Aber irgendwie lernen wir ja irgendwann, dass wir dann wieder in den Schlaf sinken. Und das muss man wirklich lernen als Baby. Das ist nichts, was wir so von Haus mitbekommen. Und ich habe das tatsächlich meinen Kindern dann beigebracht, indem ich dann so ein begleitetes Schlafcoaching mit denen gemacht habe. Ich gehe aber dann nicht hin, mache und schuckel und reibe und mache irgendwelche äußeren Dinge, damit die schlafen, sondern ich bin einfach da, dass sie wissen, sie sind nicht allein. Und ich gebe denen die Zeit, dass die lernen, sich selbst zu beruhigen und selbst in den Schlaf zu finden. Das haben die jetzt alle gelernt. Das ist so krass. Ich muss da nicht mehr reingehen. Die weinen nachts nicht, sondern die haben gelernt, aufwachen und sich wieder fallen lassen, ist ein ganz natürlicher Prozess. Und ich glaube, dass ganz viele Kinder und auch wir als als wir noch Kinder waren, viele das nicht gelernt haben, weil man sich da gar nicht mit beschäftigt hat. Ne, unsere Eltern, das war so eine Generation, die hatten ganz andere Themen. Da war man noch gar nicht so, dass man so ins Detail geguckt hat bei vielen Sachen. Und das ist was, was, glaube ich, total spannend ist für die jetzt ranwachsende Generation, dass man denen das beibringt.
100%. Also ich würde sagen, Schlafen ist wirklich einer der, ja, ich glaube, das kennt auch jeder von sich selbst, wenn man mal schlecht geschlafen hat. Ich sehe das immer wieder. Ich nehme ja im Schnitt zweimal die Woche auch hier so einen Podcast auf und wenn dann die Reels dann irgendwie mal ein bisschen zeitversetzt dann so erscheinen, dann sehe ich schon genau, wie ich da geschlafen habe in der Nacht davor.
Ja, also, die Haut strahlt das nämlich auch aus.
Total.
Deswegen auch echt ein Schönheitselixier. Wenn du gut geschlafen hast, siehst du besser aus. Die Haut hat einen Glow, du hast eine bessere Durchblutung, du bist dynamischer, der Teint ist ebenmäßiger, ja.
Wir haben jetzt ja relativ viel auch im Zusammenhang mit dem Lebensstil darüber gesprochen, was wir alles nicht zu uns nehmen sollten.
Ja.
So, das heißt, also da sind wir, glaube ich, jetzt recht vollständig. Ich würde sagen, wahrscheinlich auf Platz 1 ist wahrscheinlich jede Art von Drogen. Und da würde ich jetzt einfach mal den raffinierten Zucker mal zupacken.
Ja, total.
Weil er ja im Grunde genommen eigentlich auch
Droge,
eine
größte legale Droge auf der Welt.
Ja. Genau. Ja. So, also von daher, jede Art von Drogen nehmen wir einfach mal auf die ganz schlechte Seite. Jetzt wollen wir mal die ganz gute Seite uns anschauen. Was sind denn so die Sachen, wo du sagen würdest, okay, die gehören jetzt wirklich hier auf die Doppelpositivseite?
Naja gut, alles an grünen Gemüse. Mhm. Und muss man aber auch wieder so ein bisschen differenzieren, weil ich bin großer Fan, ich kaufe saisonal ein und lokal.
Ja.
Das klingt jetzt blöd, aber weißt du, was habe ich von der Banane, die quer um die Welt geflogen ist und dann eingespritzt wurde mit irgendwelchen Reifungsmitteln? Ne, macht auch wieder keinen Sinn. Also deswegen bin ich kein Freund davon, immer zu sagen, ja, alles, was Gemüse und Obst ist, ist super. Nee, auch da leider muss man heutzutage genauer hinschauen. Aber grundsätzlich grüne Gemüsesorten, überhaupt Gemüse ist sinnvoll. Wenn man schon Fleisch essen möchte, auch da hinschauen, wo kommt das Fleisch her? Ne, ich fand es immer so süß, es gab diesen Lachs-Hype. Ne?
Ja.
Alle haben immer gesagt, oh ja, ich esse. Es war eine Weile lang, hatte ich das Gefühl, dass alle Menschen sich von Lachs ernähren möchten, weil es ja ach so gut ist. Wo ich mal gesagt habe, wisst ihr eigentlich, wo der Lachs herkommt? Ja, was ist da drin? Wo kommt der her? Wie wurde der hergestellt? Was ist also, ne, man muss echt bei allem, was so gut ist, kritischer hinschauen. Wichtig ist, man kann auch mal rotes Fleisch essen, aber idealerweise nicht zu viel und idealerweise vielleicht irgendwie lokal vom Biobauern. Na, und dann kommt natürlich immer dieses Argument, die Keule, ja, kann sich nicht jeder leisten. Ich finde auch, man muss auch nicht immer Fleisch essen. Früher hat man in Deutschland auch nur einmal pro Woche gab es mal ein
den
Fleisch.
Sonntagsbraten,
den Sonntagsbraten, genau. Ja, oder dann gab es mal einmal pro Woche vielleicht einen guten Fisch und auch kleine Portionen. Wer hat eigentlich gesagt, dass das in diese Daily-Ernährung gehören muss? Und mir ist wichtig, auch bei meinen Kindern, ne, ich schaue immer, was bekommen die. Wir essen tatsächlich wahnsinnig viel Gemüse. Wir essen wahnsinnig wenig Fleisch. Und ich versuche einmal pro Woche ein Fischgericht zu kochen, was sie dann auch essen.
Ja.
Und das sind keine
Fischstäbchen.
Keine, genau. Und das ist aber auch kein irgendwie Lachs, ja, sondern es kann mal ein Lachs sein, aber dann ist es tatsächlich ein nicht geimpfter Wildverlachs und der ist so schwer zu bekommen. Man glaubt es ja kaum. Und ich bin schon dabei, dass ich mit Omega-3 zum Beispiel, wir haben viele Supplements zu Hause, wir haben viele dieser Supplements tatsächlich zu Hause und ich achtete schon drauf, dass wir genug Mikronährstoffe haben, wenn wir sie in der Ernährung nicht zuführen können. Und ich bin eine militante Köchin geworden über die letzten Jahre und ich bin da selbst von mir total überrascht, weil als Kind bin ich gar nicht so groß geworden, aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ich habe so richtig Ekel vor gewissen Lebensmitteln entwickelt, weil ich einfach mal hingeschaut habe, wie die hergestellt
Voll.
Werden.
Also bei mir ist es ganz ausgeprägt, leider mit Geflügel, also Hähnchen und Pute. Also das, wenn man diese Bilder einmal gesehen hat, dann habe ich damit echt ein Riesenproblem und es ist interessanterweise, finde ich persönlich jetzt, du sagtest rotes Fleisch, also Schweinefleisch ist sowieso mal außen vor. Also, weil ich es auch langweilig finde.
Ja,
und warum soll ich was Ungesundes, Langweiliges essen?
Ja.
So. Deswegen, also bei mir ist es eigentlich eher das Rindfleisch dann tatsächlich, weil ich diese ganz schlimmen, abschreckenden Bilder, die, wie ich sie eben halt von den Hähnchen kenne, nicht ganz so von den Kühen kenne. Weil da habe ich auch schon mal eine Kuh auf der Wiese gesehen. So, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, auch da ist es ja interessant, dass die neuesten Studien zeigen, dieses OO, das macht Krebs, rotes Fleisch, liegt ja auch wieder an der Verarbeitung. Das heißt also,
Richtig. Das
große Problem ist natürlich die Mettwurst. Oder generell Wurst,
Richtig.
Jede
oh,
Art von Wurst,
schlimm.
Hochverarbeitet, schlecht.
Ja.
Aber ein Rindfleisch, was nicht schwarz angebraten ist, sage ich mal so, also was nicht stundenlang
ist
auf dem Grill lag.
Ist nicht schlecht, nein. Ist proteinlastig, ja.
Hat eigentlich gar nicht so eine negative Wirkung sozusagen und idealerweise eben halt dann aus einer vernünftigen Haltung, dann kann man da eigentlich nicht viel zu gegen sagen.
Absolut richtig. Grundsätzlich gilt, ich versuche einen Nährstoffmix für meine Familie zu kochen, der gemüselastig ist und proteinlastig. Und Protein, da denken ja viele dann immer gleich irgendwie ans Fleisch, aber wir machen total viel mit Linsen. Mhm. Also wir kochen, fast jedes Gericht hat irgendwelche Formen von Linsen enthalten, essen die Kinder super gerne und ganz ehrlich, war für mich früher immer so ein Ölgericht. Ich liebe es. Ich liebe Eintöpfe. Ich komme aus Münsterland, ja. Ich finde so einen Linseneintopf großartig. Und was bei uns rauf und runter geht, wirklich rauf und runter in allen Varianten, sind echt Kartoffeln.
Ja.
Ja, ich muss da ein bisschen lachen, weil wir werden ja von manchen Nationen auch Kartoffeln genannt, wir Deutsche. Und dann denke ich,
die deutsche Kartoffel,
ich bin da richtig stolz drauf. Also ich finde die Kartoffel richtig Hammer. Die Kartoffel ist der Knaller. Die schmeckt großartig. Die kannst du in allen Variationen machen. Ich kann eine Woche lang jeden Tag Kartoffel essen und finde sie immer noch geil. Ja, dann mache ich eine Bratkartoffel, mache ich eine Ofenkartoffel, dann mache ich frische Pommes selbst, ne, für die Kids. Also warum denn so eine beknackte TK-gemanschte Pampe? Nee, schneide ich einfach zurecht, zack, in den Ofen, fertig, finden die super. Also warum Chips kaufen? Schneide ich ganz fein, zack, 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 in den Ofen, haben die abends ihre Chips und sind die genauso happy. Also ich finde die deutsche Kartoffel richtig gut.
Shoutout vor die Kartoffel, also wirklich, ja. Kartoffelpause bin. Nee, ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich habe eine Zeit lang meine Kartoffelpause gehabt, aber ich erzähle es nicht schon wieder. Mir wurde neulich vorgeworfen, wenn man mich regelmäßig hört, dass ich immer die gleichen Geschichten erzähle. Von daher lasse
Weil du so viel von Kartoffel erzählt hast.
Weil ich...
Du wirst mir immer sympathischer. Wir gehen gleich am Mittagessen, ich bestelle eine Kartoffel.
Ja, weil ich tatsächlich in meiner Kindheit gab es immer zu jedem Gericht sozusagen, es gab von 6 von 7 Tagen mindestens gab es eben halt Kartoffeln bei uns und dann brauchte ich erstmal eine Kartoffelpause, als ich aufgezogen bin. Dann bin ich sehr viel auf Nudeln und Reis gegangen und heute bin ich wieder voll im Kartoffelgame.
Aber ich verrate dir mein absolutes Lieblingsgericht, ne? Und das kann ich echt, dass meine Kinder lieben, so, ich liebe es. Ist tatsächlich einfach Kartoffel mit körnigem Frischkäse, bisschen Pfeffer, Salz. Ich finde das Hammer, ich könnte es jeden Tag essen. Ich finde das so. Und damit hast du dann eine Nahrungsmittel, ne? Ordentlich Eiweiß, also wirklich eine wunderbare Eiweißquelle, die Kartoffel schön basisch, also besser geht es eigentlich nicht.
Ja, und es ist interessant bei mir auch tatsächlich nicht so ein, also es ist gut für den Blutzucker bei mir auch tatsächlich.
Ja,
also interessanterweise dadurch, dass ich so gut damit scheinbar groß geworden bin, scheint das sehr, sehr positiv.
Ausgleichend
zu sein. Während Reis komplett spiked, ist es eben halt bei der Kartoffel nicht so. Also Kartoffel for the win.
Ja.
Gut, haben wir das auf jeden Fall festgehalten. Ich würde einen Punkt nochmal gerne jetzt hier mit auf die positive Liste setzen und das ist eben halt nochmal zum Thema Antioxidantien sozusagen. Das heißt also, oder vielleicht magst du sie einfach mal sagen, also ich denke so an sowas wie Beeren, fermentierte Sachen.
Ja, super. Ist eine Weile lang war ich ein Bären-Junkie. Ne? Ich finde, da ist wieder, und das klingt jetzt echt so doof, ich hasse es, dass ich das dann immer hier so sagen muss, weil ich würde es einfach am liebsten sagen, ja, nehmt alle eure Blaubeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, ne? Großartig, weil eine Antioxidantienbombe, das Einzige, was echt kritisch ist, wo kommen sie her, wo kriegst du her, ohne Pestizide und so. Ne?
Ja.
Und deswegen sage ich, ich bin so ein richtiger militanter Nahrungsmittel-Einkäufer geworden, weil es so schwierig ist, qualitativ hochwertige, nicht belastete Lebensmittel zu bekommen. Und deswegen die Beere an sich großartig, aber man muss echt hinschauen, wo kommt die her. Und ich habe eine Weile lang, haben wir ganz, ganz viel Heidelbeeren gegessen und Brombeeren und alles Mögliche. Und auch da musst du natürlich einfach saisonal essen. Ja, oder du musst halt wirklich die eingefrorenen nehmen, die aber von nebenan sozusagen ökologisch übers Wochenende eingefroren wurden. Da muss man halt auch hinschauen. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Thema, dass man bei allem, was man macht, jetzt wissen wir mittlerweile alles, gibt auch genug Möglichkeiten, sich zu informieren, was ist gesund, was ist nicht gesund, was hat viel Antioxidantien, was hat nicht. Was viel schwieriger ist, ist, dass man hinschauen muss, wo kommt's her.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal wirklich einen kleinen Shoutout für das, wie du sagst, eingefrorene Obst und Gemüse
geben. Ja, super.
Weil gerade so ein Bio-Brokkoli hat einfach nachweislich viel, viel mehr Mineralien und Vitamine noch drin, als wenn ich einen frischen Brokkoli Bio im Supermarkt kaufe.
So ist
es. Beim Gemüsehändler auf dem Markt. Da will ich sagen, gewinnt wahrscheinlich immer noch der Frische vielleicht.
Bin ich mir nicht so sicher.
Bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich will nur einfach sagen, also wirklich gerade das, was sozusagen diese Supermarktkette einmal schon komplett durchlaufen hat, da muss man sagen, da ist häufig der Bio-Brokkoli der Gewinner. Und das finde ich ist nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, weil du hast es eben gerade gesagt, wer kann sich das denn leisten? Es ist signifikant günstiger, weil ich tatsächlich beim Bio-Brokkoli ja nur die Röschen dann habe und nicht den großen fetten Stiel noch bezahlen muss vom Gewicht. Und dadurch habe ich eigentlich viel, viel mehr Brokkoli fürs Geld.
total. Und ich war mal bei uns in Bayern auf so einer Gemüsefarm und habe zugesehen, wie das geerntet wird. Die ernten ja dann den Brokkoli, der sozusagen für den Frischverkauf ist. Kannst natürlich direkt am Feld kaufen, das ist dann super, weil gerade geschnitten. Oder er geht dann in die Supermärkte. Und die haben aber auch gleichzeitig diese TK-Ware hergestellt. Und das wird geschnitten und sofort eingefroren. Ja, das ist natürlich gigantisch, weil du die Vitamine komplett konservierst. Also seitdem ich das live gesehen habe, bin ich ein Riesenfan von TK-Biogemüse und Obst auch, ne? Also auch Beeren und Co. Super.
Wir kommen langsam zum Ende. Nichtsdestotrotz, ich habe noch 2, 3 Fragen. Ich habe hier nochmal eine Alternative von Retinol mir aufgeschrieben. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es heißt Bakuchiol.
Ja.
So, was wissen wir denn darüber?
Naja, das war auch wieder so ein Hype, der irgendwann so entstanden ist. Der ist jetzt ja komplett abgeflaut, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Eine Weile lang hast du es ja überall gelesen und dann dachtest du, das ist Nonplusultra. Jetzt ist es irgendwie in die Versenkung getreten. Das Problem bei diesen Alternativen und pflanzlichen Alternativen ist immer, die Studienlage ist da relativ dünn. Also es konnte nicht ansatzweise mithalten mit den Ergebnissen dann vom Retinol. Ich glaube, deswegen hat es sich auch nicht durchgesetzt.
Was würdest du sagen, sind die größten Missverständnisse, wenn es um Anti-Aging und Hautpflege geht?
Ganz, ganz, ganz klar, dass die Leute immer noch glauben, dass Feuchtigkeitspflege essentiell ist. Wenn ich Frauen frage, ja, was machen sie denn mit ihrer Haut, wie cremen sie sich ein, sagen, ja, ich nehme ganz viel Feuchtigkeit, ich mache alles mit Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Und dann wundere ich mich immer so, weil eigentlich wissen wir ja alle schon, dass wenn man immer alles von außen zuführt, ne, immer Feuchtigkeitspflege drauf macht, dann gewöhnt die Haut sich dran. Es gibt diesen Abhängigkeitseffekt. Kennt man auch so von bestimmten Lippenpflegestiften, dann kriegst du eine richtige Sucht, weil du musst es immer auftragen, sonst platzen sie dir auf. Das ist natürlich bei der Haut genauso. Wenn ich immer von außen Feuchtigkeit zufüge, dann sage ich meinen Zellen, hey, ihr braucht nichts machen, es kommt alles von außen, setzt euch hin, tut gar nichts mehr. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es durchaus Studien gibt, die sagen, wow, wer so mit klassischen Moisturizern arbeitet, macht eigentlich kein Anti-Aging, sondern macht eigentlich Fast-Aging.
Trotz allem können sich ja die wenigsten von denen, die einmal in dieser Schleife drin sind, vorstellen, damit aufzuhören. Also Labello-Abhängige kenne ich einige, Hautpflege-Stiftprodukt-Abhängige kenne ich einige, aber auch ich könnte mir jetzt schlecht vorstellen, morgens keine Tagescreme zu verwenden.
Nee, klar.
Und ganz viele Frauen insbesondere, würde ich sagen, können sich auch nicht vorstellen, nach dem Duschen sich nicht den ganzen Körper einzucremen.
Weil sie es so gewohnt sind.
Weil
ne?
sie es so gewohnt sind. So, ja. Was machen wir da?
Entzug.
Wirklich?
Ja.
Trockenentzug?
Ja, dann muss wirklich, es ist tatsächlich so, du brauchst einen Entzug. Ist ja mit diesem Lippenstift genauso, da bringt es ja nichts, dass du sagst, okay, ich mach's nur noch einmal am Tag. Ich meine, dann erhältst du es halt. Und klar ist das, guck mal, Babys cremt man eigentlich nicht ein. Ne? Die ist wunderbar, da wissen wir alle, ach, je weniger machst, desto besser. Und dann fangen wir Frauen irgendwann an, so, ach ja, jetzt brauche ich eine Feuchtigkeitspflege, jetzt brauche ich noch eine Maske, jetzt brauche ich dieses, jetzt brauche ich jenes und jetzt creme ich mich noch ein. Und ne, die Kosmetikindustrie macht uns das ja auch vor und irgendwie hat man das Gefühl, ja, das gehört dazu so ein bisschen. Und dann ist das auch noch schön parfümiert alles und dann duftest du nach Vanille und Rose und weiß nicht was. Wo ich mir denke, oh Gott, ich will auch dieses Parfüm alles gar nicht auf der Haut haben, weil das ist auch nicht gut. Und dann komme ich und sage, boah Leute, ihr müsst damit aufhören. Wenn du jetzt von heute auf morgen die Feuchtigkeitspflege absetzt, dann ist die Haut erstmal trocken. Weil ich habe ja den Zellen jetzt jahrelang gesagt, ey, ihr müsst nichts machen. Ich mache das alles für euch von außen. Und die Zelle denkt sich, okay, ich mache auch nichts mehr. Ich sitze jetzt hier und chille. Und wenn man es dann ernst meint und dann lässt man das mit der Feuchtigkeitspflege von außen, dann sagt die Zelle, was ist mit der los? Cremt die jetzt noch oder nicht mehr? Spinnt die? Ah, vielleicht macht es das morgen wieder. Wartet so ein bisschen. Bis die das ernst nimmt und kapiert, ach du heiliger Bimbam, die cremt jetzt nicht mehr. Wir müssen echt den Hintern wieder hochkriegen und selbst aktiv werden. Dauert es 8 bis 12 Wochen. Hautumstellung dauert 8 bis 12 Wochen, aber dann wirst du belohnt, weil dann kriegst du tatsächlich wieder dickere Haut, robustere Haut, dann hat man nicht das Gefühl, dass du morgens nach dem Eincremen 3 Stunden später schon wieder nachcremen könntest, weil die Zellen einfach wieder im Hautzyklus rundlaufen. Und deswegen funktioniert eben auch Retinol. Retinol ist in diesem Zusammenhang so ein bisschen der Tritt in den Hintern für die Zellen. Das Retinol, wenn man es dann nutzt, sagt den Zellen so, liebe Leute, jetzt warte lang genug faul, kriegt mal wieder den Hintern hoch, ich brauche hier Zellteilung, ich brauche neues Kollagen, ich brauche mehr Fibroblasten, ich will Elastin, hier zack, 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 an die Arbeit, Bauarbeiter. Und genau das passiert. Und da muss man halt 8 bis 12 Wochen durch so eine Phase gehen, wo man das Gefühl hat, oh, meine Haut ist trocken, oh, ich sehe älter aus als vorher. Ja, aber danach kommt die große Belohnung. Das ist wie mit dem Training. Wenn man dabei bleibt und hält das durch, dann stehst du irgendwann vorm Spiegel und sagst, okay, alles klar, ich sehe gut aus. Und das mit der Haut genauso.
Auf jeden Fall ein weiter Weg dahin, das muss ich sagen. Ich habe es mal tatsächlich nach unserem letzten Gespräch, wo du es mir schon mal erzählt hast, mal versucht und man sieht wirklich dann auch schon nach 2-3 Tagen, man sieht wirklich aus wie so eine, mir kam es so vor wie so eine Alufolie, die man nicht mehr so richtig glatt gezogen bekommt, weil einmal schon zerknittert war.
Das ist wie die Schlange kurz vorm Häuten, ne? Weil dann sozusagen wirklich das Alte ist noch oben drauf und dann geht das ab und dann kommt rosige neue Haut nach und dann musst du aber einmal durch. Ansonsten bleibst du halt immer in dieser Moisturizing-Spirale und alterst tatsächlich eigentlich schneller. Und dann wäre noch mein Tipp, wer jetzt sagt, okay, nee, boah, das alles wieder, ja, dann lieber nichts machen. Weißt du, warum viele Männer übrigens viel jünger aussehen als gleich ältere Frauen?
Weil sie sehr häufig nicht cremen.
Genau, weil die einfach nichts machen oder vielleicht einmal ein bisschen bei der Frau was klauen und ausschmieren, aber halt nicht wie viele Frauen. Ich nenne sie immer meine High-Maintenance-Frauen. Ja, die haben Serien und Cremes und Masken und dieses und jenes. Die haben alles vollstehen im Bad und wundern sich aber, dass sie irgendwie die Haut nicht praller kriegen, ne? Nur kurzfristig immer. Und der gleichaltrige Mann, oder der ist ja oft sogar noch 10 Jahre älter, so im klassischen Setting, häufig so, sieht jünger aus, hat weniger Falten und hat gar keine Hautprobleme und denkt sich immer so, was macht meine Frau da eigentlich mit ihrem ganzen Zeug im Bad, ne? Ja, weil der macht nämlich gar nichts. Also mal kurz drüber nachdenken und vielleicht den Partner mal angucken, was der so macht.
Alright. Was würdest du sagen, wenn wir in die Zukunft schauen? Gibt es irgendwas an neuen Wirkstoffen, Technologien, die vielversprechend sind, wo du glaubst, okay, das könnte eigentlich der nächste Hype werden?
Ja, total. Exosomen. Also Exosomen, Stammzelltherapie, Polynukleotide, die gerade gespritzt werden, also alles, was Richtung Stammzelltherapie geht, wo wir sozusagen wirklich in den Hautzellzyklus eingreifen. Longevity in der Dermatologie ist aktuell eines der größten Themen überhaupt, passiert wahnsinnig viel.
Was sind Exosome?
Einfach gesagt, quasi wie Stammzellen, sag ich jetzt mal. Ja? Kannst du extrahieren, zum Beispiel aus dem Apfel, also kannst du wirklich vegan auch herstellen, aus Obst und Gemüse kannst du Stammzellprodukte nehmen. Polynukleotide, sozusagen kleine, ich nenne das immer für meine Kunden, sage ich mir, das ist wie eine Frischzellenkur, werden aus Lachsperma gewonnen tatsächlich. Das ist eine Richtung, die super spannend ist. Also alles, was mit Kollagenneubildung zu tun hat. Wie kriegen wir die Fibroblasten in unserer Zelle dazu, erstens mehr zu werden und mehr Kollagen zu bilden, weil das ist natürlich ein Schlüssel auch zur Jugendlichkeit.
Aber wendest du sowas schon an?
Ja, ganz viel.
Wirklich? Das heißt, ich komme dann zu dir und kriege dann Lachsperma gespritzt? Oder was? Wie komme ich?
Es ist immer so lustig, wir müssen immer lachen. Das wird aus Lachsperma gewonnen. Ich muss dich enttäuschen, ich werde dir nicht das pure Lachsperma spritzen, aber ich werde dir Polynukleotide, die aus dem Lachsperma gewonnen werden, würde ich dir ins Gesicht spritzen. Ja.
Du wirst mir, ich sag's jetzt, nicht nochmal.
Jetzt können wir den Podcast, wenn wir weitermachen, nur noch nach 20 Uhr.
Ja, ich glaube auch. Ich bin schockiert und errötet und fasziniert zugleich. Zum Abschluss, wenn du einen Rat geben würdest, der sich mit seiner Haut langfristig beschäftigen möchte, dass sie strahlend und gesund bleibt, welchen Rat würdest du dieser Person geben?
Ja, entweder das Richtige zu tun oder nichts zu tun, so blöd das klingt. Entweder mit Retinolprodukten anzufangen, wenn man sich pflegen möchte und aktiv was tun möchte. Aber bevor man das Falsche macht, macht man tatsächlich oft besser nichts. Und es ist einfach falsch zu glauben, dass ich mit einer Creme oder auch mit einem Treatment oder mit einem Supplement alles erreichen kann. Es ist immer der Zusammenschluss aus all diesen Komponenten, die am Ende dafür sorgen, dass man lange lebt und lange dabei auch gut aussieht.
Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Für alle, die mehr von Miriam erfahren wollen, die finden dich ja auf Instagram unter Dr. Mi. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.
Hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank.
Hast du eigentlich ein Lieblingssupplement?
Also ich liebe tatsächlich, ich nehme gerne Kollagen, ich nehme gerne Keratin und Omega-3, ohne das geht gar nichts.
Keratin?
Ja.
Für die Haare?
Ja. Nee, nicht nur für die Haare, überhaupt für die Zellen.
Ja?
Ja.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.